Im Johannesevangelium steht der schöne Satz, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und in diesem Sinne handeln viele Kirchengemeinden in Deutschland schon seit vielen Jahren und sie gewähren Flüchtlingen Zuflucht, also Menschen, die sonst abgeschoben würden. Derzeit finden wohl etwa 500 Menschen Schutz dieser Art in Deutschland. Wir sprechen jetzt über das Für und Wider von Kirchenasyl. Oder besser gesagt, wir lassen sprechen, und zwar von Stefanie Höhner, Pfarrerin aus München. Gegen sie liefen bereits mehrere Ermittlungsverfahren wegen, wie es korrekt heißt, Beihilfe zu illegalem Aufenthalt und mit Thomas de Maizière, dem früheren Bundesinnenminister. Toll, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und die Stichwortgeber-Interviewer sind Kai Schächtele und Anne-Kathrin Mellmann. Dann also ringfrei für Sie beide. Was ist denn Kirchenasyl nun eigentlich in Ihren Augen? Ist es so ein Akt der lebendigen, wertegeleiteten Zivilgesellschaft oder eher ein Symbol dafür, dass Menschen sich über Regeln und Gesetze hinwegsetzen und seien die Motive auch noch so her? Frau Höhner.
Für mich ist es ein Ausdruck von Glauben. Also das ist mein Auftrag. Ich bin als Pfarrerin beauftragt und als Christin das Evangelium, die gute Botschaft zu verkünden. Und verkünden heißt nicht nur reden, sondern auch leben, Nachfolge zu leben. Und da gehört es einfach dazu, dass man schutzbedürftigen Menschen Unterkunft gibt, Schutz gibt.
Ich habe immer sehr, wie sehen Sie das?
Es gibt weder im Völkerrecht noch im nationalen Recht einen Anspruch darauf, in ein Land der eigenen Wahl zu gehen. Deswegen gibt es Regeln des Bleibendürfens und des Bleibens und des Angenommenwerdens. Im Rechtsstaat gelten die natürlich erst recht. Und deswegen muss es auch eine Unterscheidung geben zwischen denen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren bleiben dürfen, die das Land wieder verlassen müssen. Und deswegen ist ein Kirchenasyl in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat etwas Fremdes. Aber als Ultima Ratio in begründeten Einzelfällen, belegbaren Härtefällen gibt es eine Art Agreement, informelle Übereinstimmung zwischen Staat und Kirchen, dass man in solchen belegbaren Härtefällen im Einzelfall in einem bestimmten Verfahren Kirchenasyl akzeptiert.
Frau Höhner, fühlen Sie sich denn als Feindin der Demokratie?
Nee, das auf keinen Fall. Also wir nehmen ja Menschen ins Kirchenasyl auf, nach den Regeln oder der Absprache, die die Kirchenvertreter mit dem Bundesamt 2015 geschlossen haben. Wir halten uns an die Verfahrensschritte, die dort vereinbart worden sind, eben eigentlich, weil ich Freundin der Demokratie bin und weil ich das in Ausnahmefällen tue, bei Härtefällen, bei denen ich meine, da ist dem Bundesamt sozusagen was durchgerutscht. Da ist der Fall in seiner Härte nicht erkannt worden und deswegen bitten wir um erneute Überprüfung und damit in diesem Zeitraum die Geflüchteten nicht abgeschoben werden können. Also dieser Entscheidung der erneuten Überprüfung vorweggegriffen wird, nehmen wir sie einfach in Schutz.
Und Herr de Maizière, ich muss bei Ihnen auch noch mal nachfragen. Kann es sein, dass Sie heute mit Abstand betrachtet, Sie sind jetzt nicht mehr Bundesinnenminister, schon lange nicht mehr, die Dinge vielleicht auch etwas bei milderem Lichte betrachten?
Ja, natürlich. Ein Amt prägt eine Person und das muss auch so sein. Der Bundesinnenminister wie ein Richter ist dem Recht verpflichtet. Und da gibt es einen Konflikt zwischen, wenn Sie wollen, Recht und Barmherzigkeit. Und der Innenminister muss sich dann auf die Seite des Rechts schlagen. Das ist so. Jetzt bin ich das nicht mehr. Jetzt kann ich sozusagen die christliche Stimme stärker schlagen lassen in meinem Herzen. Das ist schon so. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass das Kirchenasyl in unserer Rechtsordnung etwas Fremdes ist. Ich wiederhole das nochmal. Und wenn Frau Höhner so sagt, naja, wir wollen halt einfach mal Zeit zum Nachdenken geben, dann klingt das sympathisch. Aber dahinter steckt in bestimmten Verfahren, auf die Sie sicher noch kommen, natürlich auch die Absicht, dass die Abschiebung dadurch unmöglich gemacht wird, dass eben eine Frist ausläuft und dann wir ein Asylverfahren in Deutschland durchführen lassen oder jedenfalls bestimmte Vorteile für den Asylbewerber, die Asylbewerberin entstehen. Das ist also mehr als eine Nachdenkensfrist in Härtefällen, haben wir auch Härtefallkommissionen, sondern es ist das Unterlaufen in den Dublin-Fällen einer vom Gesetzgeber vorgesehenen Frist. Das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt, den man jedenfalls aus rechtlicher Sicht betrachten muss.
was es mit diesen Fristen auf sich hat und was Dublin-Fälle bedeuten. Darauf kommen wir gleich noch, beziehungsweise das werden wir dann auch im Atlas der Zivilgesellschaft an anderer Stelle gesondert erklären.
Erläutern, genau, muss man machen. Ja.
Genau, ich übergebe aber mal an meinen Kollegen Kai Schächtele.
Genau, Frau Höhner, Sie haben eben so mit dem Kopf gewackelt. Warum?
Weil das zu behaupten, dass damit Fristen unterlaufen werden, stimmt so nicht. Es gibt in der Vereinbarung ja zwischen dem Bundesamt und den kirchlichen Vertretern auch die Auflage, dass wenn es Fälle sind, die nur noch 2 Wochen vor Fristablauf sind, dass wir sie nicht mehr aufnehmen dürfen, weil das Bundesamt nicht mehr überprüfen kann. Aber bis dahin gehen wir davon aus, dass das Bundesamt es schafft, die Fälle zu überprüfen und deswegen ist es immer deutlich vor Fristablauf. Also wir bekommen ja auch genannt, wenn das meinetwegen nur noch 4 Wochen oder 6 Wochen bis zum Ablauf der Dublin-Frist sind, dass wir das Dossier innerhalb von 2 Wochen oder 10 Tagen einreichen müssen. Wir bekommen vom Bundesamt das Datum genannt und wenn das irgendwie noch 3 Monate sind, haben wir in der Regel 4 Wochen Zeit dafür. Also wir unterlaufen damit nicht systematisch Fristen. Das kann ich für mich sprechen. So.
Aber dann lassen Sie uns noch mal kurz erklären, was es mit dieser Verabredung auf sich hat. Die stammt von 2015 zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der evangelischen sowie der katholischen Kirche. Und das ist jetzt die Grundlage für die Kirchenasyle, die Sie auch in München in der Himmelfahrtsgemeinde anbieten. Erklären Sie uns mal kurz das Prinzip, damit man das versteht.
Also die Absprache ist, wir können Menschen, denen eine Überstellung in ein sogenanntes Dublin-3-Land droht oder ins Erstland, glaube ich, die Begriffe noch ein bisschen genauer, können wir in begründeten Härtefällen ins Kirchenasyl aufnehmen, melden das dem Bundesamt, dass wir jetzt die hier im Kirchenasyl haben, das heißt, die Adresse ist bekannt, und reichen dafür ein Dossier ein, in dem wir diesen Härtefall begründen. Genau. Und dann kann das Bundesamt nochmal entscheiden, ist es ein Härtefall, dann wird das Selbsteintrittsrecht wirksam, oder ist es keiner, dann ist er natürlich ausreisepflichtig.
So, man kann aber trotzdem noch überspitzt sagen, dass Sie sich über eine bereits getroffene Entscheidung vom Bundesamt hinwegsetzen und nochmal eine Entscheidung erzwingen wollen.
Wir wollen nicht erzwingen, aber es gibt diese gute Tradition, auf die sich diese Absprache gründet. Da haben wir als Kirchen aus unserer Tradition, aus unserem Glauben einfach die Möglichkeit, dazu sagen, wir sehen das eigentlich anders, bitte prüfen Sie nochmal. Und wir begründen das auch gerne nochmal, warum das passiert.
Also ich muss noch mal ein bisschen versuchen zu erklären. Ich habe in einer internen Sitzung mit übrigens der katholischen Bischofskonferenz, harte Kritik am Kirchenasyl geübt, aus verfassungsrechtlicher Sicht. Das wurde dann öffentlich gemacht, nicht von mir, aber von Teilnehmern dieses Gesprächs. Und es gab eine große öffentliche Debatte. Und das ist auch ja okay so in einer Demokratie, dass man über solche Fragen grundlegend streitet. Und dann, um sozusagen einen Ausweg aus dieser Debatte zu finden, hat man kein Abkommen geschlossen, sondern eine Art, Agreement, eine Verfahrensvereinbarung, wenn man so will, für künftige Verfahren. Und darin heißt es, die Kirchen erkennen an, dass das Kirchenasyl kein eigenständiges, neben dem Rechtsstaat stehendes Institut ist, sich jedoch als christlich-humanitäre Tradition etabliert hat. Mhm. Also das war für mich ein sehr wichtiger Punkt, zu sagen, es kann keine Selbstermächtigung der Kirchen, einer Pfarrerin, von wem auch immer geben, zu sagen, aus meinem Glauben setze ich mich über geltendes Recht hinweg. Das kann der Rechtsstaat nicht akzeptieren. Auch wenn der Bundesinnenminister Christ ist. So, gleichzeitig sozusagen erkennt natürlich jetzt sowieso, aber auch damals als Innenminister der Rechtsstaat an, dass es jahrhundertealte Traditionen gibt, dass Kirchen einen besonderen Schutz genießen. Übrigens Kirchenräume ursprünglich. Mhm. Nicht irgendwelche Wohnungen, angemieteten Wohnungen, sondern Kirchenräume. Ja? Das war der ursprüngliche Punkt. Und aus diesem Konflikt heraus ist dann eine solche Vereinbarung entstanden. Dann heißt es weiter, mit dem Kirchenasyl wird nicht das Ziel verfolgt, eine systematische Kritik des europäischen Asylrechts zu üben. Klammer auf, diese Kritik wird geübt. Auch wahrscheinlich von Frau Höhner, das ist aber okay. Das ist Gegenstand der politischen und rechtspolitischen Debatte, Klammer zu. Aber sozusagen in dem förmlichen Verfahren kann es nicht eine sozusagen Überordnung des kirchlichen Anspruchs gegenüber dem staatlichen Recht geben. Und dann, um nur mit diesem Konflikt zwischen staatlichen Verfahren, rechtsstaatlichen Verfahren und der humanitären Tradition umzugehen, heißt es dann, die Gewährung von Kirchenasyl kommt nur bei individuellem Einzelfall begründbaren und belegbaren besonderen Härten in Betracht. Nur dann kann es zur Gewährung von Kirchenasyl als Ultima Ratio kommen und dann kommen bestimmte Verfahrensregelungen, Einbeziehung von bestimmten Stellen in den Kirchen und so. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ich habe das deswegen so lange ausgeführt, weil es jetzt nicht darum geht, Herr Schächtele, einfach nur, wenn das Amt etwas macht, zu sagen, da habe ich aber eine andere Meinung. Das ist normal im Rechtsstaat, sondern wir reden hier über auch von Gerichten abgeschlossene Verfahren, jedenfalls rechtskräftig vollziehbare Verfahren. Und da ist die Hürde zur Selbstermächtigung noch ein Stück höher, wenn es also nicht nur gegen die Exekutive geht, sondern gegen von der Justiz überprüfte Entscheidungen der Exekutive. Da ist sozusagen noch mal besonders mehr das Stichwort der Ultima Ratio geboten.
Nun steht es heute. Nun hatte Frau Höhner schon viel Kontakt zur Justiz. Vielleicht können Sie mal sagen, Frau Höhner, wie Sie das erlebt haben. Wie sind diese Verfahren verlaufen? Hatten Sie manchmal das Gefühl, dass Sie einfach das Pech haben, in Bayern zu leben und zu arbeiten?
Ja, das Bundesland spielte eine Rolle. Kirchenasyl werden strafrechtlich in den wenigsten Bundesländern verfolgt. Also ich wusste es immer nur aus Bayern. Ich glaube, Sie haben noch mal Informationen, dass es auch in Niedersachsen und Hamburg so ist. In allen anderen Bundesländern nicht. Da gibt es natürlich Fragezeichen, aber das hindert mich ja nicht daran, das trotzdem zu tun, weil ich glaube, dass das nötig ist. Genau. Und es liefen insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Strafverfahren gegen mich wegen Beihilfe zu illegalem Aufenthalt ausreisepflichtiger Flüchtlinge. Die wurden aber alle eingestellt. Es gab letztes Jahr am 25. Februar das Urteil vom Oberlandesgericht in Bayern, dass wir uns der Beihilfe nicht schuldig machen, weil es nur eine Unterlassung ist. Also es ist keine wir werden nicht strafrechtlich verfolgt, weil es nur ein Unterlassen ist. Dass wir die Menschen, die bei uns im Kirchenasyl sind, auf die Straße setzen, wenn das Bundesamt ihren Härtefall nicht anerkennt.
Ein Unterlassen ist nur dann strafbar, wenn es eine Pflicht zum Handeln gibt.
Genau.
Das ist jetzt sozusagen die Rechtsfigur, das hat das Gericht hier verneint. So, so ist die rechtliche Konstruktion.
Aber Herr de Maizière, wenn Sie sich darauf berufen, dass Gerichte entschieden haben und damit die Schwelle zur Selbstermächtigung noch ein bisschen höher ist, die Sie ja beklagen, ist doch das Argument von Frau Höhner in diesem Fall sehr triftig, dass die Gerichte ihr dann in ihren Fällen immer Recht gegeben haben.
Nur auf den ersten Blick, denn die Gerichte haben ja nicht das Handeln von Frau Höhner in ihrem Blick auf die Rechtmäßigkeit der Aufenthaltsbeendigung überprüft, sondern ihr persönlich strafbares Verhalten. Und es gibt ganz viele Sachverhalte im Recht, die nicht in Ordnung sind, die rechtswidrig sind, die verboten sind und gleichwohl nicht strafbar. Gott sei Dank ist das so. Also die Strafbarkeit regelt ja nur ein Minimum von dem Verhalten, was nicht in Ordnung ist. Das eine ist sozusagen das verwaltungsgerichtliche Verfahren, der Asylverfahren und der Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte mit einem bestimmten Ergebnis. Und das andere ist ein strafbares Verhalten von individuellen Einzelnen. Das eine hat mit dem anderen nichts unmittelbar zu tun. Sie können auch in anderer Weise, Sie können meinetwegen rechtswidrig ein Haus errichten, dann kriegen Sie eine Abrissverfügung, müssen das Haus wieder abreißen. Strafbar ist das alles nicht. Ja, das kennt die Rechtsordnung ganz oft, dass etwas nicht erlaubt ist oder rechtswidrig ist, aber keineswegs strafrechtlich bewährt.
Und worauf führen Sie als ehemaliger Bundesinnenminister diese unterschiedlichen Zahlen nach Bundesländern zurück? Die schwanken ja sehr.
Also ich habe mir die Zahlen auch nochmal angeguckt. Ehrlich gesagt, so sehr schwanken die Zahlen gar nicht. Der Kirchenasylfälle in Nordrhein-Westfalen sind sie im höchsten, in Bayern am zweithöchsten, Hessen auch hoch. Das entspricht ungefähr der Bevölkerungsverteilung. So ist das nicht, aber es hängt natürlich auch sicher zusammen, wie engagiert Kirchengemeinden sind, das zu machen. Also ich finde jetzt, das hängt sicher auch damit zusammen, wo sich bestimmte Flüchtlingspersonen aufhalten, aus welchen Bundesländern? Das sind mehr so die Ursachen. Ihre Frage suggeriert ja, dass es da, wo vielleicht die CSU regiert, die CDU, man strenger vorgeht als anderswo, das kann ich an den Zahlen nicht erkennen. Und die Justiz, das kann ich nicht beurteilen, wie so da unterschiedlich gehalten wird. Ich habe mir schon ein paar Mal den Mund verbrannt, indem ich als Innenminister die Justiz kritisiert habe. Und da bin ich jetzt sehr vorsichtig. Die Justiz ist wirklich sehr unabhängig. Man kann auch ja sehen, wenn ich das richtig sehe, Frau Höhner, gab es auch in der ersten Instanz andere Urteile als in der zweiten Instanz. Und daran kann man auch sehen, dass auch Richter unterschiedlicher Meinung sind. Und dann ist es eben so, dass die höhere Instanz das dann abschließend klärt. Und darum müssen sich dann die unteren eigentlich halten.
Wobei bei zwei prominenten Fällen einmal die Beklagte selber Revision eingelegt hat und einmal die Staatsanwaltschaft, weil ein Abt freigesprochen wurde in erster Instanz. Hm. Und auf diese Revision bezieht sich das Oberlandesgericht mit seinem Urteil vom 25. Februar.
Haben Sie beide denn, also mal abgesehen von den sehr unterschiedlichen Zahlen und Kirchenasyl pro Bundesland, eine Erklärung dafür, warum dass die Zahl von Kirchenasyl insgesamt ja zurückgegangen ist, obwohl ja die Zahl von Geflüchteten steigt? Also worauf führen Sie das zurück?
Naja, wenn wir jetzt ins letzte Jahr gucken auf die Flüchtlingszahlen, die sind natürlich gestiegen, weil ganz viele aus der Ukraine gekommen sind. Und die fallen ja nicht unter irgendwelche Dublin-Fristen, in denen wir Kirchenasyl geben. Und insofern steigen zwar die Flüchtlingszahlen, aber die brauchen nie ein Kirchenasyl. Deswegen sinken da sozusagen anteilsmäßig die Zahlen.
Also das stimme ich zu. Das muss man sagen, in der politischen Debatte oder also im umgangssprachlich verwenden viele den Begriff Flüchtlinge. Im Rechtssinne muss man unterscheiden zwischen Flüchtlingen, Asylbewerbern und all dem. Das müssen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht vertiefen. Manche bekommen gleich einen Flüchtlingsstatus, sondern einen Duldungsstatus. Andere sind Asylbewerber, andere sind anerkannte Asylbewerber und so weiter und so weiter. Und das Kirchenasyl bezieht sich eigentlich nur auf die besonders problematischen Fälle. Und je mehr Flüchtende, nenne ich es jetzt mal untechnisch, aus Bereichen kommen, die eben unstreitig bleiben dürfen, umso mehr verändert sich das Verhältnis zwischen Kirchenasyl und der Zahl insgesamt.
Frau Höhner, können Sie uns mal beschreiben, wie das Leben im Kirchenasyl für diejenigen aussieht, die bei Ihnen leben?
Also wir haben tatsächlich auch kirchliche Räume, in denen die leben. Es ist an der Kirche ums Eck gebaut, steht unser Pfarrhaus, wo meine Wohnung drin sind, wo andere noch eine weitere Pfarrwohnung drin ist, wo das Pfarramt ist und wo Besprechungsräume und Büroräume von uns sind.
Also und keine angemieteten Wohnungen, Entschuldigung.
Nein, keine angemietete Wohnung. Es ist wirklich unser Grundstück und wir geben dafür auch zwei Zimmer her. Einmal ein Besprechungszimmer und ein Amtszimmer, also ein Büro, was eigentlich einem Kollegen zustehen würde. Der nutzt halt privat ein Arbeitszimmer. Dort stehen jeweils zwei Betten drin, also wir können maximal vier Menschen aufnehmen. Es gibt, weil das früher der eine Besprechungsraum mal ein Gäste-Apartment war, haben wir da einfach das Glück, dass es ein kleines Badezimmer mit Dusche gibt, aber wirklich, es sind irgendwie 3 Quadratmeter oder 4. Also es ist wirklich sehr klein und es gibt eine Teeküche. Da haben wir inzwischen eine kleine Einbauküchenzeile reingebaut, dass die dort kochen können. Also die müssen sich versorgen, sozusagen sich selber ihre Mahlzeiten zubereiten. Wir haben ein ehrenamtliches Team. Die eine geht immer einkaufen, zweimal in der Woche, kauft die Lebensmittel und Drogerieartikel, die unsere Gäste brauchen. Wir haben 3 DeutschlehrerInnen, die 4-mal in der Woche tatsächlich vormittags Deutschunterricht geben und das seit 6 Jahren durchgehend, was ganz großartig ist, sodass wir auch wirklich Sorge dafür tragen, dass die bei uns Kirchenasyl bekommen, wir nehmen die ja auch auf, zum einen, weil sie besondere Härtefälle sind, aber auch, wo wir eine Perspektive sehen, dass die hier auch in Deutschland wirklich Asyl bekommen, dass wir ihnen schon kleine Schritte mitgeben, einfach sich schneller und besser hier zu integrieren. Dann gibt es immer wieder so kleine Arbeiten, die für uns machen. Jetzt ist es im Winter Schneefegen, wenn es schneit, oder Laubfegen, Kirche putzen, den Christbaum aufstellen und sowas alles. Genau, es gibt denen Struktur, damit können die auch ein bisschen merken, wir sind hier irgendwie auch gebraucht, weil sie das sind. Sie unterstützen da unseren Hausmeister immer ganz großartig. Ja, das ist so ungefähr das Leben im Kirchenasyl.
Und Sie sind aber auf das Grundstück beschränkt, weil Sie können diesen geschützten Raum nicht verlieren. Wenn Sie sagen, das sind Fälle, bei denen Sie selber die Beurteilung haben, zum einen, die sind besonders hart und zum anderen, die haben eine Bleibeperspektive, nach welchen Kriterien entscheiden Sie eigentlich, welche Fälle so definiert sind und welche nicht?
Also ich kann das eigentlich nicht beurteilen. Fast alle haben einen Rechtsanwalt, die zu uns kommen. So. Und wenn Rechtsanwälte Kirchenasyle mit begleiten, machen die das auch nur mit Perspektive. Genau.
Und was mich noch interessieren würde, nach welchen Kriterien, Frau Hühner, entscheiden Sie eigentlich dafür, jemanden aufzunehmen oder nicht?
Ich schaue mir an, was die Erfahrungen in den sogenannten Dublin-Ländern sind. Und das sind alles persönliche Berichte, die die geben müssen. Das ist oft schwer zu lesen. Und ich habe aber noch niemanden erlebt, der wirklich zu uns kam, wo ich gedacht habe, ach nee, da ist es irgendwie nicht so. Weil das haarsträubende, schreckliche Erfahrungen sind, die mich wirklich auch immer berühren. Also es ist ganz oft Gewalt durch Polizisten, in Gefängnissen, mangelnde medizinische Versorgung, keine ausreichenden Nahrungsmittel, oft auch Frauen. Bei Frauen ist es nochmal ein ganz besonderer Schutz eigentlich notwendig, weil die in vielen Ländern einfach keine geschützten Räume haben und damit alleinreisende Frauen freiwillig sind und in Italien oft in die Obdachlosigkeit, in die Zwangsprostitution rutschen. Das haben die alle erlebt. Und das ist die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie wieder dorthin abgeschoben werden. Und danach beurteile ich und nehme auf.
Ich will noch zwei Dinge sagen. Das eine ist Kirchenräume oder quasi Kirchenräume, wie es bei Ihnen ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil der mit der Tradition zusammenhängt. Sonst könnte ja auch sein, der Gewerkschaftsbund könnte sagen, ich bringe jetzt noch Flüchtlinge unter und dann respektiert der Staat das und verzichtet auf Abschiebung. Der Grund ist, dass, sag ich es mal ganz unjuristisch, ein heiliger Raum ein Raum ist, an dem der Staat wenig bis nichts zu suchen hat. Und das ist sozusagen, wenn man so will, eine uralte Tradition. Übrigens, Klammer Exkurs, je säkularer unsere Gesellschaft wird, umso problematischer wird das in der Akzeptanz durch den Rest der Bevölkerung, Klammer zu. Aber solange das so ist, ist das so. Umso mehr muss man dann aber sagen, das muss auch im Zusammenhang mit Kirche stattfinden. Und kann nicht irgendwo, die Kirche hat irgendwo in einem Wohnblock drei Wohnungen und das deklariert sie als Kirchenasyl. Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, einfach um sozusagen die Herleitungskette, warum Kirchenasyl in bestimmten Fällen auch so etwas Wert-Volles ist, dann auch begründen zu können. Erster Punkt. Der zweite Punkt, Dublin werden Sie an anderer Stelle erklären, aber was hier natürlich ein Problem ist, ist eine Art deutsche Beurteilung über andere EU-Staaten. Das macht nicht nur Frau Hühner, das machen auch die Gerichte. Also es gibt Gerichte, die sagen, dass eine Abschiebung nach Bulgarien nicht geht, weil es der Menschenwürde widerspricht. Aber an sich ist das ein Problem, weil die ganze Europäische Union, übrigens auch ein Artikel im Grundgesetz, das sozusagen eigentlich festlegt, sagt, wir akzeptieren Entscheidungen anderer EU-Staaten. Und wir gehen davon aus, dass in EU-Staaten bestimmte menschenwürdige Zustände eben nicht stattfinden. Sonst wären sie nicht aufgenommen worden in die EU. Wird vorher geklärt. Und jetzt stellen wir fest, dass das eben etwa in Bulgarien oder auch in Griechenland zu bestimmten Phasen nicht der Fall war. Wir haben Gerichte das gesagt. Aber ich will nur einmal uns gemeinsam sagen, es ist ein gewaltiges Problem. Mhm. Wenn wir als Deutsche sagen, einen bestimmten Zustand, der in Griechenland ist, akzeptieren wir nicht als bindend für uns. Wenn das jetzt alle gegenüber deutschen Verwaltungsentscheidungen machen, dann stehen sich für die EU ganz andere Probleme. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir diesen Zustand, der jetzt so ist, wie er ist, dringend durch ein besseres europäisches Asylsystem ablösen. Da sind Frau Hühner und ich uns wahrscheinlich einig. Wie das aussieht, sind wir uns vielleicht nicht einig. Aber dass wir hier einen solchen Zustand haben, dass wir innerhalb der Europäischen Union Zustände in Gefängnissen oder anderswo haben, die Staaten dazu führen, dass sie über andere Staaten und deren Rechtsstaat in der EU abfällige Urteile machen, und zwar mit Recht, das ist schon ein Problem für die Europäische Union insgesamt.
Okay, dann hat sich Dublin also nicht bewährt.
Doch, ja, also Dublin war sozusagen an sich gut gemeint, Es funktioniert dann nicht, wenn die Zahlen zu groß werden. Und es funktioniert aus dem Grund, den ich eben gesagt habe, dass eben die faktischen rechtsstaatlichen Unterschiede in der Europäischen Union sehr, sehr unterschiedlich sind. Jetzt könnte man ja diskutieren, ob es richtig war, Bulgarien in die EU aufzunehmen. Das wird aber niemand bei Italien tun oder bei Niederlanden. Es gab ja sogar Fälle, wo es Griechenasyl im Verhältnis auch zu Niederlanden gab. Auf jeden Fall, ich bin ja selber daran auch nicht sehr erfolgreich gewesen und mein Nachfolger nicht und meine Nachfolgerin auch nicht. Es ist hohe Zeit, dass Europa sich zusammenreißt und versucht, hier eine rechtsstaatlich-humanitäre und vernünftige Lösung zu finden, die dann alle bindet.
Aber dann, Herr de Maizière, könnte man doch sagen, dass Frau Höhner eine Entwicklung aufzufangen versucht mit den Entscheidungen, die sie trifft, die Sie ja selber beklagen, wenn Sie sagen...
Nein, nein, das klingt auf den ersten Blick so. Aber ich sage ja, selbst die Gerichte haben ja im Blick auf andere europäische Staaten Abschiebeverbote gemacht. Umso weniger bedarf es eigentlich noch eines Kirchenasyls. So ist meine Begründung.
Und ich urteile ja nicht rein nach Abschiebeland, ach ja, Bulgarien nehme ich auf jeden Fall, sondern ich lasse mir alles erzählen. Und das ist für die Betroffenen auch oft sehr schwierig. Das hat Flashbacks, Retraumatisierungen zu tun. Viele haben aber inzwischen natürlich auch Belege. Also ich Fotos, ich kann sie nicht so überprüfen, aber wenn mir jemand irgendwie Hämatome an Seiten, genau an der Taille oder am Oberschenkel zeigt, und teilweise gibt es ja auch Atteste, dann schenke ich dem Glauben, weil vor mir jemand steht, der mir glaubhaft macht, dass er in dieses Land nicht zurück kann. Das ist aber, also das ist nicht pauschal so. Ich habe auch eine Frau aufgenommen, die hochschwanger war und die sollte einen Tag vor Beginn ihres Mutterschutzes zurück nach Spanien abgeschoben werden, obwohl sie schon einen Attest einer Gynäkologin zur Reiseunfähigkeit hatte. Das habe ich als unzumutbare Härte empfunden und sie deswegen aufgenommen, obwohl Spanien jetzt nicht ein typischer Staat ist, wo man sagt, da werden die Flüchtlinge unzureichend versorgt.
Also wir machen den Atlas der Zivilgesellschaft ja jetzt im sechsten Jahr. Wir beleuchten darin den Zustand der Zivilgesellschaft, den sogenannten Shrinking Space, der sich tatsächlich auch immer verkleinert, der Raum, in dem die Zivilgesellschaft sich frei äußern, sich frei bewegen kann. Und da gehört Deutschland zu einer kleinen Gruppe von Ländern. Insofern haben wir ja einen beklagenswerten Zustand auf der ganzen Welt, aber auch in Europa, den es aufzufangen gilt. Und da frage ich mich bei Ihnen, Herr de Maizière, gibt es da auch in Ihnen persönlich den Widerstreit zwischen dem Politiker und Juristen und dem Christen, der Sie ja auch sind, der zur Christlich-Demokratischen Union gehört und da mit Werten zu tun hat, die überhaupt nicht verhandelbar sind oder wenig schwer verhandelbar?
Das habe ich ja deutlich gemacht. Es gibt übrigens nicht nur bei mir, sondern immer schon natürlich zwischen Recht und Barmherzigkeit einen Widerspruch. Es gibt in der Bibel den schönen Satz, Frau Mellmann, was ist, vielleicht kann das nachgucken, weil wir machen es dann auch schon mal, wo Gerechtigkeit und Liebe sich küssen oder Wahrheit und Liebe sich küssen. Gibt es ein schönes. Oder Frau Höhner weiß es vielleicht, wo steht es?
Genau, Psalm 85, ja.
Psalm 85.
So, wie heißt der Psalm?
Psalm 85, wo Gerechtigkeit und Liebe sich küssen werden.
So, das heißt, das ist halt eine Vision, wenn Gerechtigkeit und Liebe sich küssen. Das heißt, prinzipiell gibt es da ein Problem. Denn Küssen ist etwas Seltenes. Ja. Also ich will nur sagen, den Konflikt habe ich nicht und den habe ich auch nicht erfunden und war nicht vor oder nach meiner Amtszeit. Das ist ein uralter Konflikt. Es gibt auch Fehlurteile der Justiz, die dann trotzdem akzeptiert werden müssen, als Unrecht empfunden werden, zum Teil nachträglich korrigiert werden. Wir wissen, dass der Bundestag etwas rechtsstaatlich sehr Politisches gemacht hat, mit meiner Zustimmung, ich habe lange darüber nachgedacht, nämlich nachträglich Strafrechtsurteile nach § 175, also der Strafbarkeit von Homosexualität, nachträglich als falsch zu bezeichnen. Also wir haben eine Situation, dass ein Gericht gesagt hat, Homosexualität ist strafbar, weil es einfach in einem demokratischen Gesetzgeber erlassenes Gesetz gab, Homosexualität ist strafbar. Wir finden das heute grundfalsch, sagen aber nicht nur, es hat sich eben erledigt durch eine neue Rechtslage, sondern wir haben ein Gesetz geschaffen, dass wir im Nachhinein diese Urteile für falsch halten. So, das war jetzt sozusagen nacheinander. Eine andere Auffassung führt dann zu einer anderen Beurteilung der Rechtslage. Das gibt es. Aber ich will nur sagen, diesen Konflikt, den kann ich auch nicht einseitig lösen, sondern dieses Spannungsfeld muss ich irgendwie aushalten und dämpfen und einhegen. Das ist kein schönes Wort, aber es ist auch so ein juristischer Ausdruck. Und die Einhegung geschieht eben darin, dass man sagt, Ultima Ratio, die Zahlen sollen nicht so groß werden, Wir haben es mit verantwortlichen Leuten zu tun. Es entscheidet, also Frau Höhner macht das als Betroffene, aber sie soll andere mit einbeziehen. Und wenn es Kirchenasyl ist, dann überlegen auch das BAMF und die Ausländerbehörde das Gericht dreimal, ob sie bei ihrer Meinung bleiben. Also es gibt jeweils sozusagen Verfahrensregelungen, die mit diesem Spannungsverhältnis umgehen. Aber ganz aufheben kann man das Spannungsverhältnis nicht. Das ist oft so in der Gesellschaft.
Das heißt, das Kirchenasyl wird auch weiter bestehen.
Das Kirchenasyl wird weiter bestehen und weiter umstritten bleiben. Vor allen Dingen auch in der Anwendung. Und das ist jetzt keine schlechte Nachricht, sondern das ist Teil des Spannungsverhältnisses, in dem ein Rechtsstaat lebt, weil eben Recht was anderes ist als Gerechtigkeit. Recht ist die formale Anwendung von Einzelfällen in abgestuften Verfahren durch Verwaltung und Gerichte. Und Gerechtigkeit ist was Materielles. Und wenn jetzt dann die Kirche, Frau Pfarrerin Höhner, sagt, ich halte diesen Fall für ungerecht, dann brauchen wir irgendein Verfahren, wie wir damit umgehen. Und das kann das Kirchenasyl als Ultima Ratio sein.
Wobei gerecht, ungerecht, das sind ja sehr schwammige Begriffe. Und was ich ungerecht finde, finden andere wieder gerecht. Also das ist ja sehr subjektiv. Wir schauen schon, besteht Gefahr für, wir sagen immer Leib und Leben, also für die Gesundheit und das Leben. Und für das Leben kann Gefahr auch damit bestehen, dass wenn ich weiß, ich werde in dieses Land abgeschoben, ich Suizid begehen. Das äußern auch Personen so. Und unter diesen Kriterien wählen wir aus. Also das ist nicht nur von mir ein Gefühl, ich finde das ungerecht, sondern ich sehe da eine echte Gefahr für diesen Menschen.
Okay. Ich habe nur gesagt, wenn wir ein Gesamtverhältnis von 0,55% Kirchenasyl, so 100%, das ist die Größenordnung, Flüchtlinge haben. Ich nehme mal den untechnischen Begriff Flüchtlinge. Dann kann man sehen, dass das nicht ausufert, sondern dass das eine Dimension ist, wo sozusagen beide Seiten, ich habe Unbehagen und Frau Höhner hat auch Unbehagen an dem gesamten System, ich habe Unbehagen am Kirchenasyl und das Unbehagen, damit können wir umgehen, weil wir ein Verfahren besprochen haben, mit dem man irgendwie zurechtkommt, ohne dass beide Seiten damit besonders zufrieden sind. Und so kann man Spannung, glaube ich, es wäre nicht schlecht, wir würden andere Fälle in unserem Land auch damit so umgehen, dass man sagt, wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, aber wir finden ein Verfahren, wie wir damit irgendwie bei unterschiedlicher Auffassung im Generellen umgehen.
Der eine sorgt für das Recht, der andere für die Gerechtigkeit?
Nee, mit der Gerechtigkeit finde ich immer schwierig.
Nein, das ginge mir zu weit. Aber die eine Seite betrachtet vielleicht eher die Formalität des Rechtsstaats. Ich meine, das ist ja ganz muss man ja vor Augen halten. Die Justitia in den Figuren auf Marktplätzen überall hat ein Tuch vor dem Kopf. Die ist blind, wird als blind dargestellt. Und diese Blindheit soll etwas Positives sein. Die soll sozusagen nicht den Einzelfall zu sehr betrachten und schon gar nicht, ob einer gut oder schlecht aussieht. Sondern soll einfach ganz formal und nüchtern und ich sage mal einen problematischen Begriff herzlos die Rechtslage betrachten. So, und das kann eben im Ergebnis zu krassem Unrecht führen. Oder zu jedenfalls zu Problemen. Und damit umzugehen, ich sage ja nichts weiter, als dass es dafür keine leichten Antworten gibt. Weder in die eine oder andere Richtung. Deswegen war dieser Streit, den wir 2015 hatten, den ich ganz unbeabsichtigt provoziert habe, hat letztlich zu einer Verfahrensbefriedigung geführt, die, auch wenn es in dem einen oder anderen noch knirscht, glaube ich, alles in allem ein gutes Beispiel für Umgang mit Widersprüchen ist.
Ich würde da eher sagen, also wenn das Recht sozusagen die Allgemeinheit oder das Allgemeine, das Generelle sieht, sehe ich halt den Einzelfall und fühle mich da verpflichtet durch meinen Glauben und durch diesen Beruf oder die Position beziehungsweise die Funktion, die ich habe. Also das kann ja auch nicht jeder geben. Also das können PfarrerInnen auf Pfarrstellen, die dem Kirchenvorstand vorsitzen, wenn der Kirchenvorstand dem zugestimmt hat. Und was mir auch nochmal wichtig ist, ist, also Kirchenasyl wird nicht leicht vergeben und ist nicht leicht durchzuführen. Also ich habe angesprochen, wir geben dafür 2 Räume zur Verfügung. Wir leben mit diesen Menschen auf engem Raum. Auch für die ist es wirklich schwierig, über diese Zeit, und das sind oft mehrere Monate, dieses Gelände nicht verlassen zu dürfen. Jetzt haben wir das Glück, dass wir irgendwie noch so ein Stück Grünfläche zwischen Kirche und diesem Gebäude haben, wo die dann mal rausgehen dürfen. Das ist in vielen anderen baulich überhaupt gar nicht gegeben. Wir haben das Glück, dass wir viele Ehrenamtliche haben aus der Zivilbevölkerung, die sich einsetzen dafür. Und es kostet uns auch einfach Geld. Und das ist nicht wenig, was wir als Kirchengemeinde einstellen, wofür wir auch Spenden bekommen, aber was wir sozusagen opfern. Bis hin zur persönlichen Haftbarkeit, die ich hatte. Also das ist wirklich etwas, was keine Gemeinde leicht fertig macht und was deswegen aber genau gut überlegt ist, in welchen Fällen.
Begegnet Ihnen auch Kritik innerhalb der Kirche von Kolleginnen und Kollegen, von anderen Gemeinden?
Ja, also gibt es. Es gibt ganz klar die, die sagen, das ist Rechtsbruch, ich würde das nicht machen.
Ich habe auf Einladung des früheren Bevollmächtigten der Evangelischen Kirche bei der Bundesregierung, Bernhard Dutzmann, der einen Lehrauftrag an der Humboldt-Universität hat, über diese Frage auch verfassungsrechtlich debattiert mit Theologiestudenten, nicht mit Jurastudenten. Und da war das so zwei Drittel, ein Drittel. Ein Drittel hat hart das Kirchenasyl kritisiert, aus kirchlicher Sicht. Ganz interessant. Also es ist kirchenintern umstritten und in der Gesellschaft umstritten. Aber das alleine ist ja, spricht nicht gegen oder für das Kirchenasyl, wenn das etwas umstritten ist.
Das ist vielleicht auch Ausdruck der Demokratie.
Ja, so ist es.
Ich habe noch eine Frage an Sie, Frau Höhner, im Grunde auch an Sie, Herrn de Maizière. Wir gehen ja, müssen davon ausgehen, dass die Zahl an Geflüchteten weiter zunehmen werden. Das bedeutet doch, dass bei Ihnen in der Himmelfahrtsgemeinde die Anfragen immer mehr werden und Sie immer genauer gucken müssen, welche Menschen Sie annehmen können und welche nicht. Was ja auch bedeutet, dass Sie auch oft zurückweisen müssen, auch wenn Sie glauben, dass dieser Mensch Schutz verdient hätte.
Ja, und das sind immer keine leichten Entscheidungen. Also es passiert auch, dass wir einfach alle Plätze gerade belegt haben und ich einen sehr dringenden Notfall, wo eine Abschiebung oder Überstellung angekündigt ist, nicht aufnehmen kann. So, und das tut schon auch weh, weil ich mich irgendwie verantwortlich fühle. Aber wir können ja keine Häuser hier neben uns bauen und eine Flüchtlingsunterkunft aufmachen. Also wir sind einfach in diesen Mitteln begrenzt. Das, was wir tun können, tun wir. Und ich muss damit einfach leben, dass ich manchen keinen Schutz geben kann. Aber es gibt ja, ich sage Gott sei Dank, andere Kirchengemeinden in Bayern, in ganz Deutschland, die weiterhin da Schutz geben. Und ja, das muss dann halt jede Kirchengemeinde für sich entscheiden, ob sie das möchte.
Ich halte das nicht für ausgemacht, dass Ihre Prognose zutrifft. Aus zwei Gründen. Erstens, wir haben jetzt mehr Flüchtlinge als etwa 2017 oder 2018. Da hatten wir aber die Höchstzahl von Kirchenasylen. Obwohl ja die Zahl der Flüchtlinge angestiegen ist, die Zahl des Kirchenasyls runtergegangen. Darüber haben wir ja diskutiert. Also wie das entwickelt, wissen wir nicht. Und vor allen Dingen gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir nochmal zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem kommen. Und dann verändern sich die Dinge auch. Es kann so sein, dass es so kommt, wie Sie sagen, aber das muss keineswegs so sein. Rechtsprechung ändert sich, die Zahlen ändern sich, die Akzeptanz ändert sich und Europa ändert sich hoffentlich auch.
Und mein Wunsch wäre es auch eigentlich, dass Kirchenasyl in diesen Fällen, wie ich es mache, überflüssig wird, weil es diese Entscheidungen nicht mehr geben muss und weil sozusagen ein faires Asylverfahren, wo jeder geschützt ist, jedes Individuum auch in ganz Europa möglich ist. Genau.
Da sind wir schon mal einig.
Ja.